ARD.
Als Jugendliche habe ich Schüler, die mit zwei Sprachen aufgewachsen sind, immer ziemlich beneidet. Einfach so eine Sprache zu können, ohne nervige Vokabeln oder Grammatik zu lernen, das kam mir damals wie ein Geschenk vor. Aber wie schwierig es ist, in einem Land groß zu werden, in dem eine Sprache gesprochen wird, die deine Eltern nicht können. Darüber habe ich mir damals keine Gedanken gemacht. Wie ist es eigentlich, wenn man zweisprachig aufwächst? Gibt es dann trotzdem eine Sprache, die einem näher ist, in der man sich besser ausdrücken kann? Oder kann man vielleicht sogar zwei Muttersprachen haben?
Ich sag ja immer, dass ich in zwei Sprachen geliebt wurde.
Das ist José Oliver. Er ist Dichter und Schriftsteller. Eine Karriere, die absolut nicht selbstverständlich ist. Denn José kommt als Sohn spanischer Gastarbeiter auf die Welt. Zu Hause wird nur Spanisch gesprochen. Aber zum Glück gab es Emma Victoria.
Ohne sie wäre ich, glaube ich, niemals im Deutschen so angekommen und hätte nicht diesen Weg gehen können, dass ich die Schule bestanden hätte, dass ich aufs Gymnasium gehen konnte, dass ich die Differenziertheit, diese Schönheit der deutschen Sprache entdecken habe können. Das ist ihr zu verdanken.
Wenn es Emma Victoria nicht gegeben hätte, dann wäre sein Leben anders verlaufen. Nicht nur, was die Sprache angeht, da ist sich José sicher. Ich bin Natalia Juselewitsch und ihr hört den Podcast Mein Mensch. Heute José und die wunderbaren Wörter. Wo fangen unsere Geschichten eigentlich an? Mit der Geburt oder früher schon mit der Geschichte unserer Eltern? Fangen wir heute mal mit Josés Eltern an.
Meine Mutter war 14, mein Vater 17, als sie sich kennengelernt haben, ineinander verliebt haben. Sie waren 10 Jahre in Spanien verlobt, bevor mein Vater dann nach Deutschland gegangen ist. Meine Mutter blieb dann noch in Spanien und sie konnte dann unverheiratet nicht ausreisen. Das heißt, sie wurden ferngetraut. Also meine Mutter ging dann mit dem Bruder meines Vaters an den Altar in Malaga. Er hat das Ja-Wort gegeben, stellvertretend für meinen Vater. Das Einzige, was er nicht machen durfte, ist den Schleier lüften, weil das war ja ein Zeichen der Jungfräulichkeit und das konnte nur mein Vater machen. Er saß derweil in Hausach im Schwarzwald im Ratskeller, hatte ein Blümchen vor sich stehen und Bier getrunken und die Wirtin fragt ihn, das hat er immer wieder erzählt, was er denn zu feiern habe. Dann hat er gesagt, er heiratet gerade.
Das war 1960. Ich weiß nicht, wie gut ihr Spaniens Geschichte kennt. Damals war Diktator Franco an der Macht und die wirtschaftliche Lage ziemlich schlecht. Über 2 Millionen Spanier verlassen in der Zeit ihr Zuhause, um im Norden Europas zu arbeiten. Einer von ihnen ist Josés Vater. Der landet schon Ende der 50er Jahre in Hausach. Seine Mutter kommt wenig später nach.
Dann wollten sie 1-2 Jahre hier in Deutschland arbeiten, wieder zurückkehren nach Spanien. Aber dann kamen wir, also alle 2 Jahre ein Kind. Und dann hat die Wirklichkeit die Verantwortung anders ausbuchstabiert, sodass sie dann geblieben sind.
Hausach im Schwarzwald ist eine alte Arbeiterstadt. Es gibt dort Metallindustrie, eine Hosenträgerfabrik und die letzte Strohhutfabrik Deutschlands. Und auf jeden Fall viel Bedarf an ausländischen Arbeitskräften.
Wenn die dann in Andalusien waren im Sommer, haben sie halt von Hausach erzählt und dass es da schön sei. Und dann sind halt die Nächsten gekommen. Also er ist nicht über eine Vermittlungsagentur gekommen, sondern auf eigene Faust nach Deutschland. Aber es sind ja sehr viele damals als Arbeitsmigranten nach Deutschland gekommen. Und mein Vater war einer der Ersten.
Bald gibt es eine eigene spanische Community in Hausach mit fast 30 Familien, die meisten aus Andalusien. José spielt viel mit den rund 40 anderen spanischen Kindern. Das klingt erstmal nach viel Rückhalt, aber so ganz einfach ist das Leben in Deutschland trotzdem nicht.
Es gab dann immer wieder Momente, wo wir gespürt haben, dass wir doch nicht dazugehörten, wenn beispielsweise Nachbarinnen kamen und sagen, ich habe doch dir gesagt, mit den Spanienkindern sollst du nicht spielen.
Dazu kommt der wirtschaftliche Druck. Das Geld ist knapp. José hat noch 3 Geschwister. Eine 6-köpfige Familie, die ernährt werden muss. Auch die Mutter muss dazu verdienen.
Sie ging ja in die Fabrik morgens um 6, hat Akkord gearbeitet, kam dann nach Hause um 11, hat das Essen zubereitet, ging um 1 wieder in die Fabrik. Mein Vater war auch in der Fabrik, hat gearbeitet. Zum Teil kam er dann um 4 nach Hause, war kurz bei uns zu Hause, ging dann in eine 2. Fabrik, um zu arbeiten und hat abends dann im Herbst auch noch Kohlen ausgefahren mit ein paar Kumpels.
Erst viel später versteht José, was seine Eltern da eigentlich gestemmt haben, vor allem seine Mutter.
Ich habe ja mal irgendwann als 14-Jähriger, wollte ich mal wissen, da hat sie dann in einer Metallfabrik gearbeitet, in der Gewindeschneiderei einer Firma und hat Muttern gedreht für die Automobilindustrie. Da wollte ich mal wissen, was sie eigentlich da macht und habe dann meinen Ferienjob dort gemacht und habe gesagt, ich würde gerne an derselben Maschine arbeiten wie meine Mutter. Und das habe ich 6 Wochen lang gemacht und da wusste ich erst, was sie unabhängig von ihrem ganzen Haushalt einfach leistet, der den ganzen Tag die Finger im Öl, um die Gewinde herauszuschneiden mit diesen Bohrern, die dann ja so 20 im Stück mit der Maschine runterkamen.
Die Familie lebt zur Miete im Obergeschoss eines kleinen Zweifamilienhauses in der Nähe der alten Ortskirche. Eine halbe Stunde Fußweg von den damaligen Fabriken entfernt. Das Haus oder vielleicht eher Häuschen steht heute noch. Weißer Putz, spitzes Giebeldach. Die hölzernen Fensterläden sind heruntergelassen und voll mit Efeu. Es wird wohl demnächst abgerissen werden. José teilt sich damals das Zimmer mit seinen 3 Geschwistern.
Da kam noch ein Bruder meiner Mutter nach und der war auch noch bei uns im Zimmer. Wir waren zum Teil zu 5 in einem Zimmer und das auf 48 Quadratmeter. Das kann man sich heute fast gar nicht mehr vorstellen. 48 Quadratmeter und bis zu meinem 16. Lebensjahr.
Sich im eigenen Zimmer verkriechen, die Wände in der Lieblingsfarbe streichen und ungestört laut Musik hören. Was in meiner Kindheit und wahrscheinlich bei vielen von euch normal war, kennt José nicht. Und im Haushalt helfen muss er auch.
Wir haben dann auch, also ich besonders, musste auf die jüngeren Geschwister teilweise auch aufpassen, musste das Essen wärmen, wenn meine Mutter früher in die Fabrik gegangen ist, die Betten machen, die Wohnung sauber halten und so weiter und so fort.
Zu Hause wird Spanisch gesprochen, genauer gesagt Andalusisch, Spanisch gesungen und Spanisch gekocht. Ein bisschen Heimat in der Fremde.
Meine Mutter hat ausschließlich spanische Speisen zubereitet. Mein Vater ist mit ein paar Freunden immer samstags nach Straßburg zum Beispiel gefahren, um dann frischen Fisch zu kaufen. In Straßburg gab es halt einen großen Fischmarkt. Dann konnte meine Mutter halt den Fisch so zubereiten, wie sie das als Tochter eines Großvaters, der zur See gefahren ist und Fischer war. Und das konnte sie dann halt fortführen.
Nur José und seine Geschwister wollen endlich dazugehören. Auch so sein wie die deutschen Kinder.
Wir haben dann manchmal auch boykottiert und rebelliert, weil wir endlich auch Schnitzel, Rotkraut und Kartoffelbrei haben wollten und keine Paella mehr. Und haben dann unsere Mutter mehr oder weniger gezwungen, Deutsch zu kochen oder deutsche Speisen zuzubereiten. Und dann irgendwann kam der große Spanien-Hype, wo alle nach Andalusien oder an die Costa del Sol in Urlaub gefahren sind und geschwärmt haben vom Fisch. Und dann haben wir wieder die Frage an unsere Mutter gestellt, warum kochst du eigentlich nicht Spanisch?
Auch Josés Familie fährt zum Urlaub nach Spanien. Alle 2 Jahre, weil so ein Urlaub mit 4 Kindern wahnsinnig teuer ist. Außerdem wollen die Eltern nicht mit leeren Händen nach Spanien fahren. Die Koffer sind dann immer voll mit teuren Geschenken für die Verwandtschaft, um zu zeigen, dass man es in der Fremde zu etwas gebracht hat. Sie fahren mit dem Auto.
Das dauerte 4-5 Tage, bis wir in Malaga waren. Da gab es ja nur vereinzelt Autobahnabschnitte. Allein von den Bergen Malagas runter in die Stadt. Wir haben nur mal 5-6 Stunden gebraucht, bis wir überhaupt unten waren von den Bergen. Zum Teil musste man Steinbrocken von den Straßen wegräumen, weil beim letzten Regenfall eben da irgendwelche Steine oder Felsen runtergebrochen waren, damit wir überhaupt weiterfahren können. Ganz, ganz furchtbar sind meine Erinnerungen als Kind. Und auch als Jugendlicher, wenn wir dann bei Porbu über die Grenze gegangen sind, dass die deutschen Autos mit Deutschen, die dann in Urlaub gefahren sind, einfach vorbeigewunken wurden. Und sobald die Zöllner entdeckt haben, dass es spanische Gastarbeiter sind, dann wurden wir angehalten, wurde jeder Koffer geöffnet. Und da hat man gespürt, dass man in eine Diktatur einreist als Spanier und Spanierinnen. Und dann unten diese vielen Verwandten, die alle auf uns gewartet hatten und dann wurden abgeküsst von oben bis unten. Und dann die Sprache, die wir teilweise dann doch nicht verstanden haben und diese Hitze und 6 Wochen lang dann jeden Tag ans Meer und baden und mit den Familien 30, 40 Personen immer essen und dann 2 Stunden Siesta ruhen, gab es ja in Deutschland alles nicht. Also da war ein Kulturschock nach dem anderen.
Was für die Eltern Heimreise ist, ist für die Kinder ein Besuch in der Fremde, die natürlich auch ihre schönen Seiten hat. Die Großeltern, das Essen, das Licht der Sonne. Und vor allem nimmt José die Veränderung seiner Mutter wahr, wenn sie zu Hause ist.
Also meine Mutter zum Beispiel, die konnte sich wieder viel mehr auf ihre Weiblichkeit besinnen. Also beispielsweise, dass sie endlich mal wieder ihre Fingernägel lackieren konnte, weil sie hat ja natürlich in der Fabrik gearbeitet und die Hände den ganzen Tag im Öl gehabt, um diese Gewinde herauszuschneiden bei den Radmuttern. Und da konnte sie ja ihre Hände nicht pflegen und dort konnte sie einfach wieder ihre Fingernägel wachsen lassen, sie anmalen, das weiß ich, dass sie das genossen hat. Sie konnte einfach wieder viel mehr ihrem Bild der Frau entsprechen, wie sie das gern gehabt hätte und nicht einfach nur Arbeitskraft sein.
Trotzdem, die Kinder sind froh, wenn es nach diesen 6 Wochen wieder zurück nach Deutschland geht.
Und ich weiß noch, wenn wir dann irgendwann nach Tagen in Besançon oder Belfort angekommen sind und es wurde immer grüner, die ganzen Wiesen. Ich hatte ja dann gedacht am Anfang, dass dieser deutsche Satz ins Gras beißen so viel heißt wie jemand, der in Andalusien 6 Wochen im Urlaub war und dann zurückkommt und endlich wieder das grüne Gras ist und jetzt Lust hat, in dieses Gras zu beißen.
Womit wir jetzt beim Thema Sprache wären. Solche Redewendungen wie ins Gras beißen sind in Josés Familie natürlich nicht geläufig. Sie sprechen untereinander ja nur Spanisch. Für die Gastarbeiter damals gibt es keine Sprach- und Integrationskurse. Sie sollen ja irgendwann wieder in ihre Heimat zurück. Also stehen Josés Eltern den ganzen Tag in der Fabrik am Fließband mit anderen Spaniern, die Deutsch genauso wenig sprechen. Es sind die Kinder, die im deutschen Alltag zu Sprachlotsen werden.
Ob das auf der Bank war oder ob das bei der AOK war oder egal wo, da hat unsere Mutter oder beim Arzt uns einfach mitgenommen oder mich mitgenommen als Ältester.
José wächst also in 2 Sprachen auf. Und ich habe das Gefühl, irgendwie ist das kleine Haus mit den 2 Stockwerken, in dem er lebt, eine Art Sinnbild dafür. Oben unterm Dach seine Familie. Unten die deutschen Nachbarn, die gleichzeitig die Vermieter sind.
Im ersten Stock, da wurde alemannisch, also annähernd deutsch gesprochen. Im zweiten Stock andalusisch, also annähernd spanisch. Und da haben wir uns bewegt zwischen diesen 2 Stockwerken. Auf der Straße wurde alemannisch geredet.
Oben heißt der Mond La Luna und ist weiblich. Unten ist es der Mond. José fällt schon früh durch seine feine Beobachtungsgabe auf. Und er ist ein guter Schüler. Die 2 verschiedenen Sprachen machen ihm in der Schule keine Probleme. Eher der Schwarzwälder Dialekt.
Also es war eher die Unsicherheit, aus dem Alemannischen ins Hochdeutsche zu kommen. Also das war die größere Herausforderung. Weil für mich waren diese 2 Sprachen wie 2 Systeme. Deshalb konnte ich nie wirklich 1:1 übersetzen, weil das waren 2 Sprachsysteme in mir. Und ich konnte dann in jedem System mich bewegen und dann auch so diesen Sprung wagen von einem System ins andere.
Aber obwohl José ein guter Schüler ist, wäre er nach der Grundschule fast auf der Hauptschule gelandet. Wahrscheinlich wäre er dann heute kein bekannter Autor, hätte nie seine Liebe für die Worte gefunden. Vielleicht hätte er sogar wie seine Eltern in einer der Fabriken angefangen. Wenn da nicht dieser eine besondere Mensch gewesen wäre. In der 4. Klasse stellt sich nämlich die Frage, wie es mit José und der Schule weitergeht.
Ich wurde dann schon von den Lehrerinnen und Lehrern gefragt an der Schule, ob ich nicht Lust hätte, aufs Gymnasium zu gehen. Dann würden sie auch die Empfehlung aussprechen. Und dann bin ich natürlich nach Hause und habe gesagt, also meine Lehrerin hat mich gefragt, ob ich aufs Gymnasium möchte. Und dann haben meine Eltern gesagt, nee, das ist nichts für dich. Also erstens mal können wir uns das nicht leisten, dass du aufs Gymnasium gehst. Und zweitens wissen wir gar nicht, wie wir dir da helfen können, auch wenn du dann die höhere Schule besuchst, wenn du irgendwelche Schwierigkeiten hast mit der deutschen Sprache oder mit den einzelnen Fächern und so. Und da war ich schon so enttäuscht.
Enttäuscht ist jetzt vielleicht ein zu kleines Wort für den Unterschied, den es für sein Leben bedeutet, nicht auf das Gymnasium zu gehen. Aber das kann José in dieser Dimension damals noch nicht erahnen.
Und dann habe ich eben in der Schule gesagt, ja, aber meine Eltern, die sagen, das ist nichts für mich aufs Gymnasium.
Wir kennen heute ja eher die Geschichten, dass Kinder mit Migrationshintergrund gar nicht erst die Empfehlung fürs Gymnasium bekommen. Aber bei José ist das anders. Seine Lehrerin besucht seine Eltern sogar extra, erzählt ihnen, was für ein guter Schüler José ist. Und dass ein Junge mit seiner Begabung unbedingt aufs Gymnasium muss. Aber der Vater bleibt bei seinen Einwänden.
Das können wir uns nicht leisten. Und wenn ich schaue, wer da aufs Gymnasium geht, das ist schon auch für Kinder aus Familien, die besser gestellt sind, finanziell, die eine andere soziale Schicht sind. Wir sind ja nur Gastarbeiter.
Dazu kommt, auch das begreift José erst viel später, der Druck der spanischen Community.
Da gab es ja über 30 Familien in Hausach. Es waren ja einige Kinder auch da, wo die Väter gesagt haben, ja, und unser Kind macht jetzt die Hauptschule, dann lernt es einen Beruf und dann verdient er Geld und dann kommt es in die Familienkasse und dann können wir irgendwann nach Spanien zurückkehren.
Und, fügt er noch an,
sie wollten mir das auch nicht zumuten oder mich auch beschützen, dass ich da irgendwann vielleicht dann die Schule wieder verlassen muss.
Die Sache ist entschieden. José wird nicht aufs Gymnasium gehen. Aber weder er noch seine Eltern haben in diesem Moment mit diesem einen Menschen gerechnet. Emma Victoria, die Nachbarin von unten. Ihr erinnert euch das zweistöckige Haus?
Sie kam die Treppe einfach hoch und hat gesagt, Paco, Clotti. Also sie hat sie ja geduzt, meine Eltern haben sie gesiezt, ja, aus Respekt. Also meine Eltern haben ja auch zum Beispiel ihre Eltern in Spanien und auch die Schwiegereltern gesiezt. Wir Kinder durften ja du sagen. Sie müsse mit ihnen reden, es geht um mich.
José erinnert sich noch genau, wie die Erwachsenen im Wohnzimmer saßen. Ganz ernst haben sie dort Platz genommen. Josés Vater schenkt Likör ein. José beobachtet das durch einen Spalt in seinem Kinderzimmer und hört gedämpft die Stimmen von nebenan. Emma Victoria spricht klar, ruhig und sehr deutliche Worte. Sie erzählt von den Chancen, die José durch so einen Gymnasialbesuch haben würde und dass er dann studieren kann.
Und dann später einfach nochmal eine andere Möglichkeit haben, mich zu entfalten, als wenn ich jetzt die Hauptschule zu Ende bringe und dann irgendwo in eine Fabrik gehe und eine Lehre mache und so weiter. Und meine Eltern haben ihr sehr aufmerksam zugehört, weil sie älter war, fast 20 Jahre älter, auch eine Art Mutterersatz für meine Eltern und eine große Respektperson.
Und so haben Emma Victorias Worte bei Josés Eltern schließlich eine überzeugendere Kraft als die Argumente der Lehrerin.
Auch mit dem Argument, ich könnte es ja versuchen und wenn das nicht klappt, ich bin noch so klein, dann gehe ich halt nach einem Jahr von der Schule weg und dann kann ich immer noch die Hauptschule zu Ende machen und dann schauen, was mit mir passiert. Und auf das haben sie sich eingelassen, das einfach mal zu versuchen. Und sie würde sie auch begleiten, also auch beim Elternabend würde sie mitgehen ins Gymnasium, damit sie alles verstehen.
Am nächsten Morgen erklärt der Vater, dass sie es versuchen werden. Dass José aufs Gymnasium gehen kann und Emma Victoria gesagt hat, er soll sich ja nicht unterkriegen lassen.
Den Satz hat sie mir dann auch nachmittags dann selbst auch gesagt, du kannst es mit jedem aufnehmen und ich soll keine Angst haben. Vor der Schule nicht und auch nicht vor der deutschen Sprache. Und wenn es irgendein Problem gäbe, dann kann ich ja zu ihr kommen und dann reden wir darüber. Also das war so der Mut, ich soll mutig sein und jetzt diesen Weg gehen und dann schaffe ich das auch. Also das Wort Mut habe ich von ihr schon auch gelernt.
Orte werden nicht durch Karten oder Straßenpläne zu einer Heimat. Sie werden es durch die Menschen, denen wir begegnen. Durch ihre Stimmen, ihre Geschichten, ihre Nähe. Die Beziehung zwischen José und Emma Victoria beginnt nämlich nicht erst an diesem einen Abend mit seinen Eltern, sondern schon viel früher, als seine Familie mit ihm als Kleinkind in das Häuschen mit dem spitzen Dach zieht.
Meine Mutter wollte ja wieder zurück, das lag aber daran, also als ich dann auf die Welt gekommen war, hatte sie mich in Obhut gegeben und ist dann arbeiten gegangen. Und die Frau, die da auf mich aufgepasst hatte, die hat mir irgendwie wohl Schlaftabletten gegeben, weil ich zu viel geschrien habe und ein Schreikind war. Und dann hat es meine Magenwände zerfressen. So hat es mir meine Mutter erzählt. Und dann kam ich nach Offenburg in die Klinik und war über Wochen, wenn nicht gar Monate, im Krankenhaus. Und man wusste nicht, ob ich überleben würde. Und ihr war klar, also ich habe dann überlebt, säße ich ja heute nicht hier. Und sie wollte dann nach Spanien zurückgehen, wollte mich zur Großmutter bringen und dann wieder nach Deutschland kommen, mit meinem Vater noch 1-2 Jahre arbeiten und zurückkehren nach Spanien. Und dann hatte sie schon das Ticket für die Bahnreise nach Spanien mit mir, haben dann aber unterwegs eine ältere Frau getroffen aus Hausach, die wohl den beiden die Traurigkeit angesehen hat, dass sie sich jetzt trennen mussten. Und ich weiß nicht, wie sie miteinander geredet haben, mit Händen und Füßen, hat sie dann eben gesagt, ja, da gibt's eine Familie, die haben keine Kinder und die sind ganz gute Leute. Und dann haben sie sich auf dem Weg zum Bahnhof meine Eltern nochmal überlegt, umzudrehen und sind dann am 5. Dezember 1961 in dieses Haus, in dem wir dann nachher aufgewachsen sind, in Hausach.
José mag sich gar nicht ausmalen, was wohl aus ihm geworden wäre, wenn die Eltern ihren ursprünglichen Plan durchgezogen hätten.
Dann wäre ich wahrscheinlich als Kind in Andalusien aufgewachsen, hätte meine Eltern vielleicht einmal oder zweimal im Jahr gesehen. Es gibt ja auch sehr viele Kinder, die so aufgewachsen sind, wo die Eltern als Gastarbeiter in Deutschland waren, dass die Kinder bei den Großeltern zum Teil aufgewachsen sind.
Die guten Leute jedenfalls, das sind Emma Victoria und ihr Mann. Emma Victoria peppelt José wieder gesund, während seine Mutter wieder in der Fabrik arbeitet. Erst gegen Geld, dann, weil etwas wie eine neue große Familie entsteht. Bei der Geburt seines Bruders ein Jahr später ist sie dann schon Taufpatin.
Das heißt, wir waren nie alleine, also wir waren keine Schlüsselkinder. Und insofern war immer jemand da, der sich auch um uns gekümmert hat.
Emma Victoria wandert mit den Kindern durch den Schwarzwald, liest ihnen Grimms Märchen vor, von ihr bekommen sie die ersten Lederhosen, das erste Taschenmesser. Und sie macht mit ihnen Hausaufgaben. Jeden Tag. Durch sie lernt José auch die Liebe zur Sprache kennen.
Ja, sie hat einzelne Wörter gesagt und hat zum Beispiel wunderbar. Dann hat sie mir gesagt, schau mal, wie schön das klingt, dieses Wort. Ich wusste gar nicht, was das bedeutet. Wunderbar. Und dann hat sie gesagt, erzähl mir doch nichts, José. Du weißt doch, was ein Wunder ist. Du gehst ja jeden Samstag in die Kirche. Ja, ja klar, Wunder und Jesus und alles mögliche. Ah, dann hast du ja schon zwei Drittel des Wortes, hat sie mir gesagt. Ich sag, und bar, was fällt dir da ein? Dann habe ich gesagt, bar. Es ging eine Weile, dann kam ich auf barfüßig. Kannte ich ja auch. Und dann hat sie mich gefragt, ja, und was bedeutet barfüßig? Dann habe ich gesagt, barfüßig, ja, ohne Strümpfe und ohne Schuhe. Dann sagt sie, ja genau. Und wunderbar ist das Wunder ohne Strümpfe und ohne Schuhe. Das nackte Wunder. Und jedes Wort habe, das hat sie mal irgendwann in späteren Jahren gesagt, jedes Wort hat einen Bedeutungshof, so wie der Mond einen Hof hat. Also in dieser Bildlichkeit, in dieser sehr nachvollziehbaren, erzählerischen Art und Weise bin ich der deutschen Sprache begegnet.
Emma Victoria ist es auch, die José in die Welt der deutschen Literatur einführt.
Ich bin da zum ersten Mal mit Heinrich Heine in Berührung gekommen. Ich bin mit Goethe, mit Schiller, mit den ganzen deutschen Romantikern, ohne dass ich das hätte einordnen können. Aber sie hat einfach Gedichte rezitiert, aber zum Teil auch diese Gedichte gesungen. Und mit uns aber auch die Mathematik gemacht, Biologie, alles, was... Sie hatte einen großen Atlas und da hat sie uns das alles gezeigt. Es gab ja keine Bücher bei uns in der Familie. Es gab eine Bibel, das war alles.
Und wie versprochen, hilft Emma Victoria José auf dem Gymnasium bei seinem ersten Schulaufsatz.
Ich weiß noch, das Thema wurde vorgegeben, Schlangenjagd am Amazonas, Anaconda. Und ich habe keine Ahnung, ich wusste weder, was der Amazonas ist, noch wie so eine Schlangenjagd. Und dann hat sie mir gesagt, so schreibt man einen Aufsatz und hat sie mir es genau erklärt, dass man eine Einleitung macht, dass man da hinkommt, dass man den Menschen erklärt, wo man sich befindet und dass man sich ein bisschen fantasievoll den Schlangen nähert. Ich habe gesagt, ja, ich weiß doch gar nicht, wie eine Anaconda aussieht. Und meinte sie, ja, du hast doch schon eine Kreuzotter gesehen, hier im Schwarzwald, nur ein bisschen größer und so. Und dann habe ich mir die Kreuzotter riesengroß vorgestellt und wie sie da alles verschlingt. Und Kinzig kennst du ja auch, hat sie gesagt, nur der Amazonas ist ein bisschen größer als die Kinzig. Und so hat sie mit mir dann am Nachmittag quasi ist sie diese Hausaufgabe durchgegangen. Und dann habe ich eine 1 bekommen für diese Hausaufgabe. Und so ging das dann wirklich weiter. Alles, was ich nicht verstand, was ich nicht wusste, kam ich nach Hause und ich hatte sie, weil meine Eltern konnte ich ja fragen, aber nur was die spanische Sprache anbelangt, aber nicht die deutsche Sprache.
José hat noch ein paar alte Fotos.
Da wurde mein zweiter Geburtstag, obwohl das ja für meine Eltern fremd war, weil Geburtstage hat man ja nicht gefeiert, sondern Namenstage im Spanischen. Wurde zwar hier im Schwarzwald auch gefeiert. José, Josef, das war ja damals ein Feiertag sogar noch. Aber hier ist ein Foto, wo sie mich im Arm hat und ich die Kerzen ausblasen darf bei meinem zweiten Geburtstag beispielsweise. Hier mit Emma Victoria und hier mit meiner Mutter. Ja, das sind schon sehr schöne Erinnerungen. Dann habe ich hier ein Foto. 1964 waren sie ja mit in Spanien, um einfach meine Großeltern kennenzulernen und auch die Familie dort. Und das ist hier am Strand bei Gibraltar, wie sie mich da auch im Arm hat. Ja, und der Lederarsch, den hat sie mir auch vermacht damals.
Lederarsch ist das alemannische Wort für kurze Lederhose. Die bekamen José und seine Brüder von Emma Victoria geschenkt für die vielen Streifzüge durch den Schwarzwald. Denn so ein Lederarsch
war halt robust, da konnten wir rumtollen, da konnten wir in den Wald gehen. Und im Winter hatte ich die natürlich auch an, nur eben lange Strumpfhosen drunter und nicht mit nackten Beinen. Im Sommer halt dann dieselbe Lederhose, die kurze Lederhose mit nackten und freien Oberschenkeln und ohne Kniestrümpfe und im Winter dann einfach eine lange Strumpfhose.
2002 stirbt Emma Victoria an Leukämie. Wer war diese Frau, die sich um 4 Spanierkinder gekümmert hat, als wenn es ihre eigenen wären? Manches hat sie José selbst erzählt. Anderes hat er nach ihrem Tod recherchiert. Dass sie aus Karlsruhe kam und dann einen Schreiner aus Hausach geheiratet hatte, damals im Krieg. Und dass sie es als Schwiegertochter mit Mann an der Front mit den Schwiegereltern nicht leicht hatte. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie deshalb eine leise Ahnung davon hatte, was es heißt, in der Fremde zu sein. Er erfährt auch, dass sie nach einer missglückten OP während einer Bombardierung keine eigenen Kinder haben konnte, sich aber immer nach Kindern gesehnt hatte. Und dass Emma Victoria vor ihrer Ehe eine Anstellung bei einer jüdischen Arztfamilie hatte. Als die Familie fliehen muss, unterstützt sie sie bei der Flucht. Genauso mutig und ohne Vorbehalte, wie sie sich später schützend vor Josés spanische Gastarbeiterfamilie stellt.
Sie hatte immer eine ganz klare Haltung, dass jeder Mensch, dass vor Gott alle Menschen gleich sind. Das war ihre tiefe Überzeugung, das war ihr Glaube. Und deshalb hat sie uns auch immer verteidigt, auch wenn es da Streit gab mit Nachbarn oder wenn Nachbarn gekommen sind und unsere Spielgefährten weggeholt haben, dass man mit Spanienkindern nicht spielt. Also gesagt, scher dich nicht drum, wenn die so drauf ist, dann musst du die einfach sein lassen und du wirst andere Gefährten finden, die dich begleiten. Und hat uns da auch den Rücken gestärkt.
Erst Jahre später wird José klar, dass Emma Victoria wie eine zweite Mutter für ihn war.
Das heißt, ich hatte meine Mutter, die mir Haltung mitgegeben hat. Ich hatte Emma Victoria, die mir die deutsche Sprache geschenkt hat, die mich auch immer wieder gestärkt hat, auch dort, wo ich zweifelte an dieser Sprache, zu sagen, es gibt die Schönheit in dieser Sprache ist stärker als ihre Hässlichkeit, als das, was sie im Negativen anrichten kann. Das hat sie auch wörtlich gesagt. Halte dich an die Schönheit, die ist letzten Endes stärker in ihrer Kraft als das, was zerstört. Und ich wäre heute nicht derjenige in dieser so differenziert wahrnehmenden, in dieser großen poetischen Sensibilität der deutschen Sprache gegenüber, wenn ich diese Begleitung durch sie nicht von Kindesbeinen an, ganz besonders auch als ich aufs Gymnasium kam, erfahren hätte, weil dort war ja dann der erste Schritt hin, über Sprache auch nachzudenken, im Gegensatz zur Grundschule. Und da hat sie mich begleitet bis zum Abitur. Und das ist ein Geschenk. Und ich bin davon überzeugt, dass, egal was ich schreibe, sie bei jedem Text mit über die Schulter schaut, was ich da schreibe und mitschreibt.
Neben den Fotos gibt es noch einen Schatz, den José bis heute hütet. Ein Poesiealbum.
Das habe ich mir zugelegt, als ich ins Gymnasium, das war so eine Zeit, alle hatten ein Poesiealbum. Also die Jungs nicht, aber ich mochte damals schon gern Gedichte und diese Sprüchlein. Und dann habe ich mir mal, egal, wo sie gesagt haben, das machen doch nur Mädchen, das war mir wirklich egal.
Alle Menschen, die ihm wichtig sind, sollen reinschreiben. Für Emma Victoria hat er damals gleich die zweite Seite freigehalten.
Und da hat sie mir diesen Spruch reingeschrieben. Ja, das war sie auch, ja, dieser Spruch. Hab Sonne im Herzen, ob stürmt oder schneit, ob der Himmel voll Wolken, die Erde voll Streit, hab Sonne im Herzen, verlier nie den Mut, hab Sonne im Herzen und alles wird gut. Das hat sie reingeschrieben. Und das trage ich bis jetzt, diesen Spruch in mir.
Das war Mein Mensch. Heute José und die wunderbaren Wörter. Autorin dieser Folge war Nadja Odi. Wenn ihr auch die anderen Geschichten von Mein Mensch hören wollt, diese und viele weitere Folgen findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert doch auch unseren Kanal. Dann bekommt ihr jede neue Folge automatisch. Habt ihr vielleicht auch einen Menschen, der euer Leben in eine ganz andere Richtung gelenkt hat? Jemand, der euch in einer schwierigen Lebenssituation vielleicht Mut gemacht hat, euch inspiriert oder wachgerüttelt hat? Dann schreibt uns eine Mail an meinmensch@swr.de. Wir melden uns bei euch. So, wir gehen jetzt erstmal in eine kleine Sendepause. Schon bald geht es aber weiter mit neuen, spannenden Folgen über Begegnungen, die das Leben verändert haben. Und wer weiß, vielleicht ist eine eurer Geschichten ja dann in der nächsten Staffel dabei. Ich bin Natalia Juselewitsch und ich freue mich schon auf die nächste Runde. Macht's gut und bis bald. Mein Mensch ist eine Produktion von SWR Kultur. Beteiligt an dieser Staffel waren in der Redaktion Petra Malwitz, Karin Hutzler und Nadja Ode. Wer für welche Folge zuständig war, könnt ihr in den Shownotes nachlesen. Regie Günther Maurer. Die Musik hat Wolfgang Peris komponiert. Für Ton und Technik waren Christian Eickhoff und Claudia Peike zuständig. Aber bevor ich mich ganz verabschiede, vielleicht wollt ihr euch ja jetzt schon das Datum für den Start der dritten Staffel notieren. Sie beginnt am 15. April. Wir arbeiten schon jetzt kräftig dran. Und für die Zeit dazwischen, wie wär's, wenn ihr das eine oder andere Buch lest? Tipps für tolle Bücher findet ihr in dem Podcast Zwei Seiten. Mona Amesian und Christine Westermann treffen sich alle zwei Wochen, um über Bücher zu sprechen, die sie sich gegenseitig empfehlen. Und dann diskutieren, schwärmen und streiten sie darüber. Zwei Seiten. Den Link findet ihr in unseren Shownotes.